Ich freue mich außerordentlich, unter euch zu sein. Mein Name ist Rinus Muchinagumbo. Ich komme ursprünglich aus Simbabwe. Ich fand das sehr toll, dass du meinen Namen so toll ausgesprochen hast. Hast du geübt oder? Das scheint wirklich exzellent zu klappen. Manche Leute sprechen meinen Namen immer noch falsch. Ich hatte einen Professor, der hat mir Herr Muchacho und Muchenagumbo, der hat das nicht geschafft, bis ich fertig war mit dem Studium, hat er mich Herr Muchacho und Muchenagumbo, ganz einfach. Ja, heute ist meine Assistentin nicht da, könnt ihr sehen, ich bin ein bisschen traurig. Die hat mir aber Gottes Segen gewünscht zur Predigt, die Michelle. Und weil immer, also aus ökonomischen Gründen, habe ich immer die Kindergeschichte gehört zur Predigt. Er kennt mich schon inzwischen, ne? Immer die Kindergeschichte erzähle ich und das hat ein bisschen was mit der Predigt zu tun. Da spare ich ein bisschen Zeit, ne? Und ich habe immer ein Kind dabei, falls keine Kinder sind, weil meine Tochter noch ein Kind ist. Aber heute müsst ihr die Kindergeschichte für mich aufnehmen, weil ich habe ja keine Kinder da, ne? Meine Tochter ist nicht da. Ja, und ist ein bisschen von meiner Geschichte. Als ich in Simbabwe aufgewachsen bin, ist mir etwas ganz Komisches aufgefallen bei den Erwachsenen. Wir haben Gebetstreffen gehabt und oder Gemeinde war, also in der Gemeinde waren genug Stühle, aber dort, wo wir uns unter der Woche uns getroffen haben, waren Stühle Mangelware. Da gab es keine Stühle, gab es wenige Stühle. Die meisten von uns saßen auf dem Boden. Und so passiert das, dass jedes Mal habe ich beobachtet, als ein kleines Kind, und ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe eine lange Zeit gedacht, die Erwachsenen sind nicht ganz bei Trost. Die haben nicht ganz alle Tassen im Schrank, wie man sagt auf Neudeutsch. Auf jeden Fall ist es so, dass die Stühle waren da und man hat immer gegenseitig sich seinen Stuhl dem anderen angeboten. So nach dem Motto, ich setze mich auf den, nimm du den Stuhl. Und der andere sagt, nein, nein, ich setze mich auf den Boden, sitzt du dich auf dem Stuhl. Und am Ende waren die Stühle, tatsächlich waren etliche Stühle leer, weil die Leute immer dem anderen den Vortritt gelassen haben. Und dann dachte ich, könnte ich ja eventuell auch mich sitzen, wenn die das nicht wollen, könnte ich mich ja hinsetzen. Meine Mutter hätte ausgeholt zum Schlag, wenn ich das probiert hätte. Jesus erzählte so eine Geschichte. Er beobachtete, wie manch ein Pharisäer bei einem Fest kamen und diese Pharisäer haben sich gleich am Ehrentisch hingesetzt. Immer an den höchsten Positionen hingesetzt und dann sagte Jesus, wenn du zu einem Fest eingeladen bist, setz dich nicht an den obersten Positionen, an den schönen Tischen, sondern setz dich unten an, sodass jemand kommt und sagt, Entschuldigung, setz dich nicht hier, komm mit, du gehörst doch zum Ehrentisch. Ne? Viel besser, als wenn man sich schon am Ehrentisch hingesetzt hat und ein anderer, der wichtiger war, der wichtiger ist, kommt und heißt, der Bürgermeister ist, da würden Sie den Platz freimachen, weil er ist der Bürgermeister, gehen Sie und setzen Sie dahin. Viel besser ist das umgekehrt. Ne? Und das hatte Jesus beobachtet bei manchen Leuten, dass sie sich immer zu sehr nach oben, immer wichtiger gemacht haben, anstatt sich zu erniedrigen, also weniger zu viel von sich zu halten. Aber ich hatte als Kind natürlich ein Problem damit gehabt, weil ich gedacht habe, wieso bietet man sich gegenseitig die Stühle an, bis die Stühle dann leer sind? Nein, ich sitze mich, du sitzt dich hin, nein! Und ich denke, also ich möchte nicht auf dem Boden sitzen, ich könnte mich da sitzen, aber das funktionierte natürlich nicht. Gut, das war die Kindergeschichte. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam ge gehört habt. Ja, ihr könnt durchgehen als gute Kinder. Das war wirklich super. Wir sind alle Kinder Gottes. Ja, in meiner Predigt heute geht es um das Thema, dass es in der Welt Menschen gibt, die nach unterschiedlichen Maßstäben den Rest der Menschheit überragen. Es gibt dafür sogar ein spezielles Buch, das heißt das Guinness-Buch der Rekorde. Es gibt der älteste Mensch. Wie alt ist der älteste Mensch? 116 Jahre, meine ich. 116 Jahre, die ist eine Japanerin, Tomiko Itooka. 116 Jahre. Und dann gibt es der schnellste Mensch, der Usain Bolt, der konnte 100 Also 9,58 Sekunden in 100 Metern schaffen. So das ungefähr um die 37,58 km/h. Also er könnte in der 30er Zone geblitzt werden, wenn er rennt. Ja, dann scheint es aber auch keine Medaille zu geben für den mächtigsten Mann oder die mächtigste Frau der Welt. Unsere Angela Merkel wurde einmal von den berühmten Forbes Magazin betitelt, die mächtigste Frau der Welt. Also die Angela Merkel mit ihrer komischen Ding, aber im Lächeln, aber die mächtigste Frau der Welt. Also nicht nur die mächtigste Frau von Deutschland, sondern von der ganzen Welt. Die mächtigste Frau der Welt. Und aktuell ist der reichste Mann der Welt, Elon Musk, leider etwas, hat er Schwierigkeiten mit seiner Beliebtheit und da kebelt sich der reichste Mensch und der mächtigste Mann der Welt jetzt momentan. Ich weiß nicht, was da raus wird aus diesem Streit. Aber ich möchte euch entführen, kommt mit mir nach Babylon zum Babylonischen Reich. Nach der Bibel ist das Babylonische Reich, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Babylonische Reich ist vom Glanz und von der Herrlichkeit deutlich besser als die Weltreiche, die nachkamen. Also der Kopf aus Gold und dann kamen die Metalle, die weniger wert sind, bis ganz unten. Das heißt, egal was für eine Technologie wir haben, oder ich weiß nicht, was wir haben, Babylon war ein bisschen exklusiver, gigantischer und ja, von der Herrlichkeit mehr. Schon seltsam, ne? Denn es kommt der Kopf aus Gold, dann kommen weniger wertvolle Metalle. Und der Herrscher des Babylonischen Reichs ist ein Mann. Sein Name Nebukadnezar. Er entscheidet über Leben und Tod und die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. Er ist der mächtigste Mann der damaligen Welt. Fürchte dich, o Land, wenn nur ein Mann über dir das Sagen hat. Das ist schlimm. Und der Daniel, ihr kennt ja die Geschichte mit dem Daniel, wie er Belshazzar einen Geschichtsunterricht gibt. Der Belshazzar hatte ein Fest gemacht. Die haben Gefäße aus dem Tempel genommen waren und haben Wein getrunken, haben eine Riesensause gefeiert, eine Riesenparty und sie gegenseitig da angestoßen und gefeiert und ein Trankgelage gefeiert. Und dann plötzlich an der weiße getünchte Wand war eine Hand zu sehen, nicht von Menschen. Und die schrieb an der Wand: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und der König, seine Knie schlotterten vor Angst. Ich glaube, der war plötzlich nüchtern. Nichts mehr mit dem Alkohol. Er hatte mit der Angst zu tun. Und dann kommt der Daniel und gibt diesem stolzen, überheblichen König einen kleinen Geschichtsunterricht und sagt: Daniel, also in Daniel Kapitel 5, Vers 18, O König, der höchste Gott hat deinen Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten sich und scheuten sich alle Völker vor ihm. Völker, Nationen und Sprachen. Und er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wenn er wollte, und er demütigte, wenn er wollte. Er hatte Macht zu entscheiden, was er wollte. Wenn er wollte, dass jemand stirbt, hat er dann gesagt, du stirbst. Und wenn er sagt, du bist jetzt so und alles hat er Macht über die ganze Welt, die damalig bekannte Welt. Und wir wissen, was das macht mit einem Menschen, was die Macht mit einem Menschen macht, wenn er das Gefühl hat, wenn er das Gefühl hat, er kann alles tun und lassen, was er möchte. Es ist schwer, demütig zu sein, wenn alles auf sein Kommando hört. Sehr schwer. Da bekommt man das sogenannte Gottkomplex, das erhabene Gefühl, ich kann alles machen, was ich möchte. Und immer endet sowas katastrophal für die Person selbst und auch noch schlimmer für seine Untertanen. Das hat die Geschichte mehrmals bewiesen. Aber Gott, der Herr, liebt diesen König, der so stolz ist, der Nebukadnezar, und muss den stolzen Mann beibringen, dass nicht nur, dass noch einer über ihn herrscht, dass er nicht die höchste Autorität ist, sondern dass noch einer über ihn herrscht, aber nicht nur über ihn allein, sondern über das ganze Universum, dass ein Herrscher ist über den Sudan und Gott selbst ist das. Er müsste ihn Demut beibringen. Eines Tages spaziert dieser König auf dem Dach seines Palastes und er ist erfüllt von Hochmut. Und hier müssen wir aufpassen. Eine Mutter kann stolz sein auf ihr Kind, was wohl erzogen ist, was geworden ist und sowas. Das ist okay, das ist kein Hochmut, sondern der Moment, wenn man meint, dass man besser ist als all die anderen. Also man kann stolz sein auf das, was man recht hat, oder stolz auf sein Kind sein, das ist alles okay. Dieser Normales, diese Freude, und sagt, schau mal, wie gut mein Kind ist, das ist wirklich gut, das ist mir, ja, da kann man sein. Oder wenn ein Kind gute Note nach Hause mitbringt, muss man nicht sagen, dann freu dich nicht, du bist zu stolz, sag nicht, dass du eine Einser hast, das ist Quatsch, ne? Das gleiche Satz hat er auch bei Hiob, wie Gott zu Satan gesagt hat, hast du gesehen, mein Knet hier, das ist ja aufrichtiger. Also, aber wenn man meint, dass man besser ist als die anderen, dieser Hochmut. Ja, und dieser König, wir begegnen ihm auf seinem Spaziergang auf dem Dach. Und er guckt diese schöne Stadt Babylon. Und er fängt an, bin ich gut oder bin ich gut? Das habe ich alles gemacht. Ich bin jetzt der Größte. Das alles liegt mir zu Füßen. Ich bin ja der große Boss. Und man weiß, was dann passiert. Daniel Kapitel 4, Vers 26, nach 12 Monaten als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babels sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. So spricht er. Ne? Er redet eigentlich mit sich selber, aber er sagt, bin ich super, ich habe alles super gemacht. Und ehe noch der König diese Worte ausgeredet hat, kam eine Stimme vom Himmel, dir, o König, Nebukadnezar wird gesagt, dein Königreich ist von dir genommen. Habt ihr gewusst, vieles von dem, was Gott macht mit seinem Gericht, wartet er, bis das, was der Mensch in seinem Herzen bereits hat, Übermut oder ich weiß nicht was, bis er das zur Sprache bringt. Und dann kommt das Urteil. Das passiert, ihr könnt das lesen in der Bibel, schon faszinierend, dass die Menschen sagen, was sie möchten, also denken, was sie möchten, aber irgendwann mal bringen sie das, was in ihrem Herzen ist, zur Sprache. Und dann kommt plötzlich das Urteil Gottes. Wie der Pharao gesagt, wer ist Gott, auf das ich auf ihn nenne? Wer ist Gott? Gott ist nichts für mich, hat nichts mehr zu sagen. Und dann kamen die 10 Plagen. Und nachdem er dieses Wort gekommen ist, bald wird er von seinem Palast verstoßen. Er lebt 7 Jahre wie ein Rind, das frisst. Sein Leib wird von Tau benetzt. Und er wohnt da draußen. Er kann nicht mehr unter den normalen Menschen wohnen. Weg ist der Glanz, weg die Herrlichkeit, bis der König, wie der verlorene Sohn, wieder zu sich kommt. Und ihr kennt, dass Gott der Herr ist. Und jetzt lese ich einen Text, das nicht von irgendeinem gläubigen Menschen, einem Propheten oder ich weiß nicht was, sondern das hier hat Nebukadnezar geschrieben. Daniel Kapitel 4, Vers 31. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam in mir wieder. Und ich lobte den Höchsten, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wird. Er erkennt, da ist einer, dessen Reich für und für, der ewig lebt. Er ist ein Mensch. Und dann gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Habt ihr gewusst, dass die Männer Gottes, wenn sie vor dem Herrn standen, Daniel oder ich weiß nicht welche, Mose, die haben nicht, wie wir manchmal machen, sich hingekniet, sondern die lagen mit dem Angesicht auf die Erde, auf dem Boden, mit dem Angesicht auf dem Boden, einst zu zeigen, ich bin nichts. Sie haben sich hingelegt auf dem Boden, mit dem Kopf auf dem Boden, in Ehrfurcht vor dem Herrn, wenn er gesprochen hat mit denen, die Propheten. Das ist, was der Nebukadnezar hier bezeugt und sagt, gegen alle Menschen, wir sind nichts vor ihm. Wir können nicht zu Gott irgendwas darstellen und ihm irgendwie beeindrucken mit unserem Stolz. Alle Menschen, egal die mächtigsten dieser Welt, zählen nichts vor ihm. Ihr Stolz, ihr Reichtum, ihr Geld, ja, alles, was sie haben, ist nichts wert. Shakespeare schrieb ein meisterhaftes Stück und ich habe englische Literatur gelernt in der Schule. Ich musste das auswendig lernen, war schon ziemlich spannend. Meisterhaftes Theaterstück, dieser britische so Theater, so Schriftsteller. Und das wurde dann sehr oft verfilmt, das Buch als Macbeth. Eine Szene ist mir im Gedächtnis eingraviert über diesen Macbeth. Er ist der Hauptdarsteller, er ist ein General. Und er führt ein Selbstgespräch, das heißt auf Englisch Soliloquy. Selbstgespräch, Soliloquy, das ist das Wort dafür, ne? Ein Selbstgespräch. Zuvor hatte er sich erkundigt über ein Geschrei im Palast und man überbringt ihm die Nachricht, die Königin, mein Herr, ist gestorben. Er wird nachdenklich, sehr nachdenklich und sagt die berühmten Worte, die habe ich jetzt wortwörtlich aus dem Englischen, aus diesem dichterischen, im Englischen übersetzt. Deswegen nicht sehr auf Grammatik achten. Ich war in einer Gemeinde, wo ich meine Predigt gehalten habe, in Neumarkt an der Oberpfalz. Da war in der Gemeinde eine Deutschlehrerin. Ja, und die hat meine Grammatik natürlich korrigiert bei allem, was sie gesagt hat. Nach der Predigt sagt, also das ging gut, also ist okay. Du hast schon, ja, das geht schon. Also bis auf wenige Fehler war alles war ich erleichtert. Ich hoffe, dass wir unter uns kein Deutschlehrer oder sowas haben. Und wenn, dann müsst ihr mir nicht alles erzählen, was ich falsch gesagt habe. Also ich habe das mehr oder weniger wortwörtlich übersetzt. Er fängt an zu sagen, morgen, morgen und morgen schleicht es in dieser unmerklichen Trott von Tag zu Tag bis zur letzten Silbe der aufgezeichneten Zeit. Der Weg zum staubigen Tod. Das Leben ist aber ein wandelnder Schatten. Ein armer Schauspieler, der seine Stunde tobt und streit auf der Bühne und dann plötzlich verstummt. Es ist eine Geschichte von einem Narren erzählt, voller Krach und Wut, aber ohne Sinn. Der Macbeth stellt das Leben wie in einem Theater. Der Vorhang geht auf und dieser Schauspieler schreit und tobt, wer schon mal im Theater war und macht, was er macht. Aber der Regisseur bestimmt den Zeitpunkt, wenn der Vorhang runtergeht. Und dann verstummt er. Da ist seine Szene, sein Teil von diesem Theater ist zu Ende. Und wir kennen die alle, die mächtigen Männer der Vergangenheit, Idi Amin, Adolf Hitler oder wie die alle heißen, die gefürchtet waren, aber dann geht der Vorhang zu und dann ist die Szene vorbei. All die ganze Wut und Krach, alles sinnlos. Alles, was die da gemacht haben, alles sinnlos. Ob in der Politik, bei dem Militär, in der Wirtschaft. Wir kennen einer, der ja ein Patriarch war bei Volkswagen und beim Volkswagen-Konzern, der Ferdinand Pirch. Er konnte während eines Interviews einen Manager schon kündigen, indem er sagt, ich habe Vertrauen verloren in Herrn so und so. Dann weißt du aber, dass du den Job schon verloren hast. Wahnsinn, welch eine Macht. Und doch, wenn die Zeit gekommen ist, geht der Vorhang zu. Und im starken Kontrast zu den Mächtigen dieser Welt, zu den Überragenden dieser Welt, ist einer, von dem die in der Bibel heißt, in Kolosser, 1. Kolosser 1, Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Was heißt zu ihm geschaffen? Ihm zu dienen, ihm untertan. Das ganze Universum, alles, was ihr seht, all die Planeten, all das, die Reichtum dieser Welt, alles ihm untertan, ihm zu dienen. Durch ihn und zu ihm geschaffen. Ihm gehöre ich, wir gehören alle ihm. Und dieser König, der erhabene König über alles, er liebt dich und gab sich für dich hin. Was ich vorhin gesagt habe in der Sabbatschule, manchmal, wenn wir über die Wiederkunft Jesu nachdenken, fangen wir an zu meinen, oh, wir müssen alles tun, er will uns austricksen und dass wir nicht gerettet werden. Umgekehrt ist das. Die Mächtigen dieser Welt demütigen sich nicht vor ihren Untertanen. Ihr habt es gesehen, als die Diana, als der Sarg von der Diana an der Königin von England vorbeiging. Die Königin von England demütigt sich nicht vor niemand. Sie ist zwar inzwischen verstorben, aber sie demütigte sich, der König von England oder die Königin, sie verbeugt sich vor niemandem. Aber das hat sie getan, als der Sarg an ihr vorbeiging und es stand in den Medien. Warum hat sie das gemacht? Sie zieht nicht mal ihre Handschuhe aus, um zu grüßen, die Königin von England. Die ist souverän. Die macht keine Verbeugung von niemandem. Die Königin dieser Welt oder die Chefs dieser Welt, die demütigen sich nicht vor ihren Untertanen. Aber Jesus Christus, von ihm heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern dass sie das ewige Leben haben. Und er ist es, der sagt zu uns, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt euch auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden vor eure Seelen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr dem Präsidenten von Amerika sagt, werde demütig, werde sanftmütig, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Das, wovon wir hier reden, ist für die Welt komplett diametral verrückt. Das gibt es nicht. Und es ist auch der Herr, wenn ich spreche über die Liebe Gottes zu dir, dass er Acht hat auf dich, der du nichts bist, ein Staubkorn gegenüber dem ganzen Universum, noch kleiner als das. Aber er spricht zu dir, zu jedem Einzelnen von uns, die wir uns Sorgen machen über Unmengen an Sachen und sagt, kostet nicht zwei Sperlinge oder zwei Spatzen ein Cent. Und doch fällt keiner von den Sperlingen ohne euer Vater. Ich stelle mir vor, wie so ein kleiner Sperling, wie jemand das kleine Sperling oder Spatzen töten möchte. Vielleicht mit einem Pfeil und Bogen, vielleicht mit einer Pistole, vielleicht mit einem Kalaschnikow, vielleicht mit einem Bazooka oder mit Kampfflugzeuge. Das kleine arme Sperling. Aber das wird niemals sterben, es sei denn, Gott lässt es zu. Und dann sagte er, fürchtet euch nicht. Ihr müsst diese Bibelvers lesen. Er sagt, fürchtet euch nicht. Ihr seid viel mehr wert als ein ganzer Schwarm von Sperlingen. So wertvoll sind wir in seinen Augen. Und er demütigte sich, hier wie es steht in Philipper Kapitel 2, Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch. Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Was ich euch jetzt noch nicht gesagt habe, natürlich als dann die Menschen gedacht haben, er wurde gekreuzigt, wer ist das? Ihr wisst noch die Szene mit dem Pilatus, wo Jesus befragt wurde und er sagte nichts und der Pilatus sagt, weißt du, wer ich bin? Wenn ihr schon sowas sagt, weißt du, wer ich bin? Ich könnte dich töten, ich könnte dir helfen, dass du gerettet wirst. Und Jesus sagt, du hast keine Macht. Aber dann kam am Sonntagmorgen, also am Tag der Auferstehung, Matthäus Kapitel 28, als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und trat hinzu und wälzte den Stein und setzte sich darauf. Jetzt kommt die Machtdemonstration Gottes. Er erniedrigte sich, aber ist immer noch der höchste, erhabene Gott. Ein Stein brauchten viele Menschen, aber an dem Morgen der Auferstehung, als der Engel kam, wie der Blitz vom Himmel und den Stein wälzte, setzte sich darauf als Zeichen des Sieges. Was ist das denn, dieser kleine Stein? Und so wird es auch sein, dass wenn er kommen wird, das ist der zweite Part, was ich nicht gelesen habe. Ich habe Vers 8 aufgehört, Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn auch Gott erhört und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel sind und auf Erden und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und der siebte Engel, Offenbarung 11, Vers 15, und der siebte Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen und im Himmel und sprachen, das hat der Händel vertönt, dieses Lied ist, wenn das gespielt wird, Halleluja, Halleluja. Ja? Und hier kommen die Worte, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus und er wird die regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Möge Gott seine Gemeinde segnen und sein Wort. Amen.